Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es ist schön, dass ihr gekommen seid, dass wir gemeinsam Gott ehren, dass wir auf sein Wort hören, dass wir miteinander Gott loben und ihm singen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte euch begrüßen mit einem Bibelwort aus dem Psalm 27, Vers 14. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Möglicherweise bist du heute Morgen so hier, dass du sagst, ich warte auf Gott, auf ein Wort von ihm, auf einen Fingerzeig seines Handelns. Und vielleicht wartest du schon lange und vielleicht wartest du auch schon zum wiederholten Male. Martin Luther hat deswegen dieses Wort so übersetzt, harre auf den Herrn. Also harren, das ist ein Aushalten, das ist ein Ausgerichtetsein, das ist ein ausgespannte Hoffnung auf Christus oder auf Gott, den Herrn. Wenn es dir also so geht, dass du auf ein Zeichen Gottes in deinem Leben wartest, auf seine Unterstützung oder Hilfe, dann sagt dir dieses Bibelwort, hab festen Mut. Und in unserem Gottesdienst wird es darum gehen, diesen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden, kennenzulernen. Ich möchte eingangs mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, zum Eingang der Woche und an diesem Sonntagmorgen stehen wir vor dir. Unser Wille und unsere Beine haben uns hierher getragen und wir bitten dich jetzt, öffne uns den Sinn, das Herz und den Verstand, dass wir offen sind für dein Reden. Ich möchte dich, lieber Herr, bitten für die Menschen, die harren und hoffen, dass du dich ihnen zeigst, dass du denen nah bist unter uns, die derzeit besonders schwer am Leben tragen. Ich bitte dich für die, die vor Prüfungen und Herausforderungen stehen und sich davor fürchten, die in Konflikten sich auseinandersetzen müssen und behaupten. Ich bitte dich für unsere Kranken an Leib und Seele, die da seufzen und harren auf dich, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen zur Seite gehst. Dass du ihnen Trost und Hoffnung bist, darum bitten wir dich. Und wir befehlen dir ganz besonders Reinhard Lanske und Tabea, seine Frau, dass du mit ihnen bist in ihrem Harren und Zittern und Zagen und Hoffen auf dich. Herr, wir bringen dir auch immer wieder unseren lieben Andreas Wülfrath und seine Familie, die Maike, die Kinder. Herr, auch da warten wir und danken dir zugleich für das, was du tust an ihnen und uns. Und danken dir, Herr, dass der Glaube bleibt und hält und noch immer trägt. Ich möchte dich auch für die psychisch Belasteten in unserer Mitte bitten, dass du auch ihnen nah bist in dieser Woche. Herr, trockne du ihre Tränen, schenk du ihnen Schlaf, schenk ihnen Ruhe, schenk ihnen, dass ihr Sehnen eine Antwort findet, indem du Licht bringst in ihr Dunkel. So befehlen wir uns dir an und Herr, wir hoffen auf dich und wir haben Mut, weil du unser Gott bist. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Kommt gerne herein. Hier vorne sind noch ganz viele Plätze frei. Mit dem heutigen Tag, beginne ich eine neue Predigtreihe, die uns in diesem Jahr beschäftigen wird. Und zwar möchte ich in diesem Jahr von Januar bis Dezember hin über 11 Kapitel der Bibel predigen, und zwar über die ersten 11 Kapitel des ersten Buch Mose. Das ist die sogenannte Urgeschichte, Kapitel 1 bis 11. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Memory spielt. Kann ich das mal sehen? Das sind nicht mehr so viele Hände, das verstehe ich, denn mit zunehmendem Alter wird das immer schwieriger. Memory, dieses Spiel geht so, man hat ganz viele Karten zugedeckt, die sehen alle auf der Rückseite gleich aus. Und dahinter sind so Bilder und es können auch Zeichen, Symbole, Autos, irgendwas sein. Und auf jeden Fall geht es darum, dass man dann die zugedeckten aufdeckt und das richtige Paar entsprechend findet. Und wenn man das mit Kindern spielt, stellt man sehr bald fest, deren Stapel wird immer höher und der eigene bleibt auch recht bescheiden. Dieses Bild vom Memory ist eins, das mir in den Sinn kommt, wenn ich über die Bibel nachdenke. Und denn Bibellesen hat auch etwas mit Memorieren zu tun, also mit sich erinnern. Und auch beim Bibellesen geht es darum, dass wir etwas aufdecken und dann mal schauen, wo finden wir Vergleichbares noch an anderer Stelle in der Bibel. Und diese Predigtreihe, die ich euch versprochen habe oder eben angekündigt, mit ihr möchte ich solche Linien, solche Bögen herstellen und sagen, guck mal, was wir hier sehen, schon in den ersten Büchern der Bibel, das finden wir an anderer Stelle wiederholt. Und wir decken also Karte oder Begriff für Begriff auf, schauen die uns ein wenig an und lernen so, das ist mein Ziel, auch Zusammenhänge in der Bibel zu verstehen. Denn manchmal empfinde ich es als ein Defizit, dass wir zwar einzelne Verse uns anschauen, aber nicht ganz sicher sind, in welchem Zusammenhang sich diese Bibelworte in der Bibel insgesamt Alten und Neuen Testaments entfalten. Und manchmal habe ich auch so den Eindruck, dass wir denken, Altes Testament, lass gut sein, wir haben das Neue. Ich möchte euch aber auch vermitteln, dass wir im Alten Testament, gerade in den ersten 11 Kapiteln des Buches Mose, schon ganz viel von dem erstmals aufgedeckt finden, das dann in späteren Memory-Karten im Bild gesprochen wieder auftaucht. Und meine Hoffnung ist, dass wir dann am Ende alle einen Mordstapel auf der Hand tragen und sagen, Mensch, in diesem Jahr haben wir tatsächlich was gelernt über einzelne Begriffe der Bibel und auch über biblische Zusammenhänge. Jetzt lasst uns, bevor wir auf die Information der Gemeinde Acht geben, zusammen singen ein erstes Lied. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Und wenn wir dieses Lied singen, dann merkt ihr schon, da geht es um die Schöpfer, um den Schöpfer und seine Schöpferkraft. Wir singen die ersten 3 Strophen aus diesem Lied. Wir hören auf die Ankündigungen für die kommende Zeit in unserer Gemeinde. Ihr findet die auch auf den ausliegenden Blättern auf der Rückseite. Ich werde nicht auf jeden Punkt eingehen. Ihr könnt das ja auch nachlesen. Ich möchte aber hinweisen auf Donnerstag, den 1. Februar, 15 Uhr. Da treffen sich wieder Senioren zum Senioren-Bibelkreis. Wir feiern dort das Abendmahl. Und alle Senioren sind dazu ganz herzlich eingeladen, aber auch noch jüngere Menschen. Wenn ihr dazu Zeit findet und dabei sein wollt, herzlich gerne, 1. Februar, 15 Uhr. Am 3. Februar, also wenig später, ist das Frühstückstreffen für Frauen im Werksaal der Dortmunder Stadtwerke. Wenn ich jetzt fragen würde, eben, wer spielt Memory, das waren ganz wenige. Wenn ich jetzt fragen würde, was ich nicht tue, wer guckt GZ, SZ, dann wuff. Gute Zeiten, schlechten Zeiten, eine Fernsehsendung, eine Serie, ich glaube 1377 Sendungen bisher, sowas in der Art. Aber einmalig wird dieses Frühstückstreffen sein, am 3. Februar, 9 Uhr, gute Zeiten, schlechte Zeiten, die Kunst, mein Leben anzunehmen. Ihr könnt dazu sehr gerne als Frauen andere Frauen einladen, die sagen, ist ein interessantes Thema, die Fernsehsendung kenne ich gut, aber was haben denn Christen zu guten Zeiten, schlechten Zeiten zu sagen? Zur Kunst, das Leben anzunehmen. Am Mittwoch, dem 14. Februar um 19 Uhr haben wir hier in der Gemeinde eine besondere Veranstaltung, nämlich das Bürgerforum, eine Valentinsveranstaltung. Das ist der Valentinstag, also da geht es um das Thema Liebe und Partnerschaft. Die fünf Sprachen der Liebe, ich liebe dich anders als du mich. Dazu haben wir die Referentin Karin Ackermann-Stoletzki eingeladen. Das ist eine sehr interessante und dynamische Frau. Und ich glaube, ihr könnt da wirklich Freunde, Nachbarn ganz frohen Herzens zu einladen und sagen, Mensch, das wird doch eine schöne Sache für dich. Und deinen Partner oder die Partnerin hier zu dieser Valentinsveranstaltung 19 Uhr. Wir werden hier in einer frohen und lockeren Weise zusammen sein. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken und es gibt vor allem einen partnerschafts- und beziehungsschaftfördernden Vortrag. Herzliche Einladung dazu. Dann weise ich hin auf das neue Gemeindeforum. Das ist wieder sehr inhaltsreich, gerade erschienen, noch druckfrisch. Nehmt euch das draußen mit, geht einfach dem Geruch nach. Ihr findet es draußen am Infopoint. Und darin findet ihr wirklich ganz viele aktuelle und wichtige Informationen für unser Gemeindeleben. Und wenn man so durchblättert, dann kann man nicht nur sehen, da gibt es ganz, ganz viele Geburtstagskinder im Februar und März. Sondern dann kann man auch sehen, dass sich in dieser Gemeinde sehr viel bewegt. Und das ist sehr schön. Allen, die daran mitwirken, ganz herzlichen Dank. Apropos Geburtstage, die stehen hier, wie gesagt, drin. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben ja die bunten Tassen. Ihr kennt diese. Das sind die Tassen draußen beim Teetisch, die ihr findet, die einfach ein bisschen bunt sind. Haben wir nicht so furchtbar viele von, aber wir haben eine tolle Idee dazu, nämlich folgende. In der Zukunft wollen wir es so halten, dass wenn du Geburtstag hattest, darf ich heute mal fragen, wer hatte in der letzten Woche Geburtstag? Seht, sind schon einige Hände, 2, 3 sehe ich. So, und ihr Lieben, ihr beiden, ihr werdet jetzt heute eingeladen, hinzugehen. Ich mache das anders. Ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem Geburtstag. Applaus. Wünsche euch alles Gute im neuen Lebensjahr, dass Gott dabei ist, den Gott, auf den wir hoffen und der auch euer Leben gestaltet und mit euch geht. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr 2, 3, das war jetzt echt nett von dem Arne, so Geburtstag, Gratulation, und das wäre ja toll, wenn vielleicht der ein und andere von den 250 jetzt auch noch zu mir käme und sagte, Mensch, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, den du im letzten Jahr gefeiert hast. Und wie war es denn? Und dann erzählst du von der Sahnetorte oder keine Ahnung was. Unvermittelt werdet ihr im Gespräch sein. Und genau das ist das, was wir uns auch wünschen, dass wir näher zusammenrücken miteinander, dass wir uns kennenlernen untereinander. Also, wer in den nächsten Wochen des Jahres Geburtstag hatte, nimmt sich einfach eine bunte Tasse und sagt damit, ich hatte Geburtstag. Und wenn du ihn siehst, kannst du auf ihn zugehen und sagen, Mensch, du hattest Geburtstag, ist ja toll. Und dann sagst du ganz überrascht, boah, woher weißt du das? Knaller, ey. Boah. Und dann sagst du, ja, du, das sehe ich in dir, das sehe ich dir an, du bist schon viel jünger geworden. Also ihr müsst euer Alter nicht verraten, aber es geht darum, dass wir ein bisschen miteinander in Beziehung kommen. Und dazu dachten wir, ist das mit den bunten Tassen mal eine ganz geckige Gelegenheit. Also, sei mutig, wenn du Geburtstag hast, nimm dir so einen Teil und du wirst viele Leute sicher kennenlernen. Und das wäre großartig, wenn ihr das macht. Letzte Ansage. Nicht jedem ist vielleicht in der Gemeinde, in unseren Gottesdiensten, weil wir ja auch nicht nur Gemeindeglieder hier haben, bewusst, dass wir uns aus eigenen Mitteln finanzieren. Alles, was wir also tun, was ihr hier vorne seht, musste angeschafft werden. Mein Gehalt muss gezahlt werden, das andere auch noch. Viele andere Dinge, die in der Gemeinde notwendig sind. Und wir sind denen sehr dankbar, die für unsere Gemeinde einen Dauerauftrag eingerichtet haben, also regelmäßig per Dauerauftrag Geld überweisen. Anfang des Jahres schauen wir uns turnusmäßig quasi immer mal unsere Finanzen an. Das haben wir auch Anfang dieses Jahres wieder getan und festgestellt, es ist super, wenn ihr uns unterstützt. Es ist super, wenn ihr uns unterstützt, und zwar solche, die Mitglied der Gemeinde sind, aber auch die Gäste und Freunde, die hier uns ganz herzlich willkommen seid. Wenn du sagst, Mensch, Dauerauftrag ist mir doch ein bisschen steil, dann hast du jetzt die Gelegenheit, uns trotzdem Gutes zu tun. Wir sammeln nämlich jetzt unsere Kollekte ein und ich danke euch für eure Gaben. Ha, das ist eine stille Sammlung. Ich danke euch dafür. Und wir werden jetzt unsere Anbetungszeit haben. Gott loben, dem, der uns alle guten Gaben schenkt, auch unser Geld. Und ihn dafür loben und preisen. Und danke für die Gruppe, die uns dabei unterstützt.
Wir haben ein großes Vorrecht. Wir dürfen Gott, den Schöpfer, anbeten. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Für die meisten Menschen ist alles aus irgendwas entstanden, aus dem Urknall oder wie auch immer. Aber wir wissen, wir haben einen Schöpfer, der alles gemacht hat, und diesen Schöpfer, den wollen wir anbeten. Und dieser Schöpfer ist uns ganz nahe gekommen. Und das ist Inhalt unserer Anbetung. Wir wollen einfach dazu aufstehen, um ihm die Ehre zu geben, soweit es uns einfach möglich ist.
Du bist der König der Könige, du bist der Heiland. verstehen bringt unser Denken. Unsere Gedanken sind zu klein. Und klein ist für dich unser Leben. Es ist vergänglich wie ein Schall. Doch du warst schon da, von Anfang an.
gehört Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft, du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Du bist der Herr über alles.
Wir beten an den Vater, den Barmherzigen, der uns erhält und aus dem Staub erhält. Er selbst, der Vater, hat uns lieb,
der uns sein Wort in unser Herzen schrieb,
der die Verlorenen zu sich zieht, der alles weiß und das Verborgene sieht.
Wir rufen Aber Vater, Aber lieber Vater.
Wir beten an den Vater, den Allmächtigen. Er schuf die Welt und alles, was da liegt. Wir beten an
stehen, so wie wir hier zum Gottesdienst kommen. Das ist auch Teil unserer Anbetung, das Teil dessen, weil wir dich suchen, weil wir dir die Ehre geben. Ja, wir kommen, um von dir zu hören, wir kommen, um dich, den Schöpfer, den Allmächtigen, zu ehren. Wir kommen, weil du uns die Tür geöffnet hast zum Kommen und wir auch ganz nah vor dir stehen dürfen. Ja, du bist nicht der Schöpfer, der so ganz weit weg ist und von Weitem dirigiert, was hier unten so alles passiert, sondern du bist der Schöpfer, der uns nahe gekommen ist. Du bist der Schöpfer, der in Christus in uns lebt. Und zu dem wir Vater sagen dürfen, Abba sagen dürfen. Du bist ein Gott, der uns liebt und der jeden Einzelnen sehen kann. Ich verstehe nicht, wie du das machst. Wie du jeden Menschen im Blick haben kannst. Aber du kannst das. Das macht deine Allmacht aus. Wie oft denken wir zu klein von dir dem Schöpfer. Wie oft haben wir das Gefühl, dass du dich zur Ruhe gesetzt hast, aber du hast es nicht, sondern du bist immer noch der Handelnde. Du bist immer noch der, der diese Erde erhält und der für die Erde auch eine Zukunft vorbereitet hat. Und wir beten dich an, weil du Gott bist, unser Schöpfer.
Wir leben in einer besonderen Jahreszeit, nämlich der Karneval naht. Und ich bin in Köln geboren und es gibt ein Lied, das mich zum ersten Stichwort des Anfangs hinführt. Am Anfang, so mit diesen beiden Worten, beginnt die Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang. Und der Kölner assoziiert sofort, wo ein Anfang ist, ist auch ein Ende. Und das kölsche Lied dazu. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, nur die Wurst hat zwei, nur die Wurst hat zwei. Und ich merke schon, ihr seid begeisterte Karnevalisten. Eigentlich müsstet ihr aufspringen, klatschen und... Genau. Das fliegt mir entgegen, nämlich so furchtbar geistreich ist das ja im Karneval nicht. Aber sehr einprägsam, sehr einprägsam. Alles hat einen Anfang, davon erzählt die Bibel tatsächlich. Und ein Christ, der ein und andere unter euch, vielleicht auch schon ein bisschen älter, so wie ich, dem wird zu dem Stichwort Anfang was ganz anderes einfallen, nämlich nicht das Karnevalslied, sondern in deine Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt. Ein Stichwort, unterschiedliche Assoziationen, und in der Bibel ist es so, dass wir immer wieder auf solche Worte, auf solche bedeutsamen Stichworte treffen, die sich dann immer wieder einmal in der Bibel andernorts wiederfinden. Und dafür möchte ich einfach den Blick öffnen, weil uns das sehr helfen kann, die Bibel in ihrer Gesamtheit zu begreifen und nicht nur quasi Vers für Vers alles allein für sich genommen. Am Anfang der Schöpfer. Herr, von allem Anfang warst du da. Das lesen wir in Psalm 2 und wir können jetzt hier diese Bibelverse auch nachsehen. Oder im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Darüber wird es nächsten Sonntag gehen, um dieses Wort. Aber auch hier, also im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort. Und das ist natürlich nicht zufällig so passiert. Wenn Johannes das Evangelium schreibt, dann bezieht er sich eben auf 1. Mose 1 und sagt, erinnert euch am Anfang, oh, da war doch schon mal was. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im letzten Buch der Offenbarung taucht dieser Anfang dann nochmals auf, nämlich in dem Gedanken von Alpha und Omega, also der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, bei uns also A bis Z. Ich bin der Erste und der Letzte, heißt es da, Anfang und Ende. Und jetzt merken wir also, schon in dem ersten Vers der Bibel haben wir quasi einen ganzen Kosmos, einen großen Bogen, erstes Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel. Und es geht um diesen Gott, der den Anfang geschaffen hat und der uns vorausweist auf das Ende hin. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieses Wort schaffen, das wird vielfach verwandt in der Bibel für Künstler, für Menschen, für irgendwelche Menschen, die irgendetwas ins Werk setzen. Du kannst etwas schaffen, ich kann etwas schaffen, jeder von uns bewirkt also etwas. Wir können vielleicht was schnitzen oder Bilder malen oder unsere Arbeit tun. Also wir sind in die Schöpfung, in das Schaffen mit hineingeworden. Dieses Stichwort Schaffen, 1. Mose 1, ist dennoch ein ganz besonderes, denn das Wort, das da, das Verb oder die Verbform, die dort für und Gott schuf, verwandt wird, ist einzigartig in der Bibel. Es ist exklusiv, vorbehalten für Gott, den Schöpfer. Wenn die Bibel schreibt, Gott schuf, dann verwendet sie immer diese Vokabel. Und sie wird im Alten Testament niemals für den Menschen verwandt, sondern nur für Gott, den Schöpfer. Und das passiert natürlich nicht zufällig so, sondern drückt etwas aus. Menschen können auch etwas schaffen, aber sie können nichts schaffen. Wir können nichts aus dem Nichts heraus schaffen. Selbst wenn wir jetzt vielleicht Affen klonen. Wir werden nie etwas aus dem Nichts heraus schaffen können, sondern wir werden immer Substanz dazu brauchen. irgendetwas muss schon da sein. Keiner von uns kann sagen, und es werde aus dem Nichts. Davon aber spricht die Bibel, wenn sie von Gott als dem Schöpfer spricht. Und deswegen ist dieses Verb allein ihm vorbehalten. Gott ist das schaffende Subjekt von allem. Und Paulus wiederum betont diesen Unterschied, wenn er feststellt, und das findet ihr auf euren Blättern ausliegend, wenn er feststellt, dass Gott es ist, der aus dem Nichtsein, der dem Nichtseienden zuruft, dass es sei. Oder wie es hier heißt, Abraham hatte Gott vor Augen und glaubte ihm, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ins Dasein ruft. Da haben wir das wieder. Gott tut das, was Menschen unmöglich ist. Wir können keine Toten auferwecken. Wir können auch dem, das nicht da ist, sagen, jetzt sei da. Und so verweisen uns schon die ersten beiden Worte der Bibel vom Anfang und vom Schaffen auf den einen hin, der einzigartig ist und den wir gerade angebetet haben, genau deswegen angebetet haben. Mit den beiden Begriffen ist eine andere Frage aufgetan, nämlich die Frage nach dem Woher und Wohin. Also wenn es einen Anfang geht, denken wir, und wohin geht die Reise? Und tatsächlich, die Bibel erzählt eine große Reise, eine große zusammenhängende Geschichte, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die Geschichte Gottes mit dem Menschen, die Geschichte Gottes des Schöpfers, des Universums, der Erde, der Menschen, der Tiere, der Pflanzen. Und dabei verweist die Frage nach dem Woher und Wohin vom Geringeren auf das Größere. Also wo ich immer drüber staune, ist ja über das größte Säugetier der Welt, ist ja der Blauwal. Der ist ja nun wirklich groß. Und der hat ja einen Mordspeckgürtel, den wir uns alle nicht wünschen, aber der hat den. Und warum ist er so groß geworden? Weil der immer ganz viel Kleines ist, nämlich Plankton. Und dieses winzig Kleine verweist auf das ganz Große. Oder vielleicht deutlicher noch, das Geschaffene verweist auf den Schöpfer. Unsere Tochter ist Glaskünstlerin, unsere Älteste. Und immer wieder mal hat die Ausstellungen in irgendwelchen Städten. Und dann stehen da die Skulpturen und dann kommen die Leute und sagen, boah, das ist aber interessant gemacht, Mensch, Farbgebung, irgendeiner hat sich ja Gedanken darüber gemacht. Der Schliff ist unterschiedlich, die Farbbrechung, die Lichtbrechung ist unterschiedlich und so weiter. Und was ganz interessant ist, bei den größeren Ausstellungen laufen dann die Chinesen und die Japaner vor allem rum und fotografieren. Und denken, weiß ich nicht, was die denken. Was ich denke ist, und das tun die Menschen auf solchen Ausstellungen auch, die wollen nicht nur das Geschaffene sehen, sondern die fragen ganz gerne danach, wo ist denn die Künstlerin? Sie wollen den Schöpfer, die Schöpferin, den Künstler kennenlernen. Das ist interessant. Nicht nur das Objekt, sondern wer hat es gemacht? Wer genau? Ihr müsst jetzt rufen, Ricola. Also, wer hat's gemacht? Danach fragen wir. Das ist das Interesse. Und so ist es in der Bibel auch. Wir sehen das alles und wir sagen, boah, Knaller, ey, super. Aber interessant ist, wer hat's gemacht? Darauf weist dieses Woher oder die Frage des Woher und Wohin fragt nach dem Schöpfer. Wer hat's gemacht? Also die tote Materie verweist auf das Lebendige, auf den Lebendigen. Der Künstler hat einen Namen und der Schöpfer dieser Welt hat einen Namen. Das ist Yahweh und sein Sohn Jesus Christus, das Wort, das von Anfang an da war, vor aller Zeit. Die Schöpfung wird nicht nur im ersten Buch Mose thematisiert, sondern findet sich ganz vielfach in der Bibel beschrieben. Manchmal denken wir, das Einzige, was die Bibel über die Schöpfung sagt, steht in den ersten beiden Kapiteln. Das ist mitnichten so. Im Gegenteil. Dieses Thema vom Anfang, von der Schöpfung, taucht immer wieder in der Bibel auf, im Alten und Neuen Testament. Die Psalmen vor allem reden sehr viel davon. Aber auch die Propheten gehen darauf ein. Und das hat auch seinen Grund, weshalb werden wir gleich noch sehen. Und die Weisheitsbücher gehen darauf ein, also eine ganz eigene Gattung, eine andere eigene Form der Literatur in der Bibel ist die sogenannte Weisheit, das Buch Hiob oder die Sprüche. Und auch sie gehen immer wieder auf die Schöpfung ein und erzählen von dem, was Gott gemacht hat. Und die biblischen Autoren verfolgen mit diesem Verweis oder mit ihrem Verweis auf Gottes Schöpfung, anders als wir, kein naturwissenschaftliches Interesse. Wir fragen natürlicherweise nicht, wer hat's gemacht, ist ja toll, sondern wir sind mehr so wie die Chinesen. Wie geht's? Wie geht's? Kann man das auch auf Kunststoff machen? Wahrscheinlich nicht. Also die Bibel fragt nicht so sehr nach dem Wie, sondern die Bibel ist fasziniert vom Das. Nicht das naturwissenschaftliche Interesse ist zielführend, wenn die Bibel immer wieder von der Schöpfung spricht, sondern die Frage nach dem, der es gemacht hat, nach dem Künstler. Danach wird gefragt und deswegen wird von ihm in der Schöpfung erzählt und wird er gepriesen. Und tatsächlich, darum geht es, wenn ich von der Schöpfung mit anderen Menschen, auch mit Nichtglaubenden rede, geht es mir nicht um eine naturwissenschaftliche Diskussion. Führt in der Regel ins Nirvana. Aber worum es mir geht, ist zu sagen, du, ich habe den Schöpfer kennengelernt. Und vielleicht magst du das ja auch. Ich möchte von dem mehr wissen, der das alles getan hat. Die Bibel beschreibt also, dass uns die Schöpfung von Gott herkommend zu Gott hin führt. Oder wie es Augustinus gesagt hat, die Schöpfung ist wie eine innere Erinnerung. Sie weckt eine innere Erinnerung an uns, an unseren Schöpfer, Vater. Und dies wiederum führt einen weiteren Gedankenkreis auf, nämlich den der Verheißung und Erfüllung. In der Bibel ist es so, dass von der Schöpfung die Rede ist und da soll uns nicht nur eine Information über ein einmaliges, längst vergangenes Geschehen erzählt werden. Da könnte man ja sagen, Mensch, das ist doch nun wirklich uralt lange her mit der Schöpfung. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht nicht um einen Bericht, einen Vorgang vor aller langer Zeit, vor der Geschichte, sondern was vom Anfang erzählt wird, ist Verheißung, die auf Erfüllung ausgerichtet ist. Mit dem Wort also am Anfang schuf Gott, ist eine Verheißung ausgesprochen, die auf eine Erfüllung hinzielt. Das Leben ist nicht zur Vernichtung, sondern zur Vollendung bestimmt. Das ist mit dem Wort am Anfang schon gesagt. Alles geht einem Ziel zu. Der Anfang findet zur Vollendung. Gottes Schöpfung ist auf ein Ziel ausgerichtet. Und dazu habe ich euch ein Bibelwort mitgebracht aus Jesaja 65. Das findet ihr da. Da lesen wir, alles mache ich jetzt neu, sagt Gott. In einem Prophetenbuch. Und jetzt kommt, einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Und noch später, freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Also auch hier ist wieder schaffen, bara, wieder diese Vokabel, davon die Rede, dass Gott etwas tut, was kein anderer tun kann. Und es wird gesagt, ich habe geschaffen, aber ich habe jetzt nicht einfach damit aufgehört, weil ich gesagt habe, Mensch, 6 Tage Arbeit war echt genug. Also finde ich auch so, also jetzt mache ich mal Pause, ne? Am 7. Tag ruhte der Herr von all seinen Werken. Ruht er noch immer? Könnte man ja fragen. Und da merken wir sofort, nee, das ist natürlich auch nicht gesagt, sondern die Botschaft ist, dass Gott ein Schaffender ist, einer, der sich gekümmert hat und der sich fortwährend weiter kümmert. Ich schaffe Neues. Ich schaffe auch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Verheißung, die auf Erfüllung zielt. An das, was früher gewesen ist, wird sich niemand mehr erinnern, lesen wir in der Bibel. Wenn die Verheißung zur Erfüllung und das Leben zur Vollendung gekommen ist. Und ihr werdet nicht mehr fragen, sagt der Prophet, was war denn? Schaut nicht zurück, schaut nach vorn. Denn Gott ist der, der etwas schafft und zur Vollendung führt. In dem Neuen Testament, er ist der, der euch zum ewigen Leben beruft. Gottes Schaffen begrenzt sich, ein nächster Gedanke, nicht allein auf die Materie. Und auch dazu habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht. Gottes Schaffen begrenzt sich nicht allein auf die Materie, sondern Jesaja 42, 5 bis 9 spricht davon. Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen, wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat die Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Wir merken wieder, es wird erzählt, was Gott getan hat. Es wird aber nicht im Einzelnen berichtet, wie er das gemacht hat. Das ist nicht von Interesse. Wichtig ist, dass er das alles gemacht hat. Und jetzt, und deswegen ist dieser Jesaja-Text so besonders, switcht das Ganze. Und man sagt, Gott hat alles gemacht, alles Materielle, alles Gegenständliche, den Kosmos, das Universum, die Pflanzen, die Tiere, den Menschen, super. Aber was ist das, oder was ist mit dem, was dazwischen geschieht, nämlich quasi mit unserem Leben? Oder anders ausgedrückt, was ist denn mit der Geschichte dieser Welt? Und da sagt dieser Jesaja-Text, ja, der, der alles geschaffen hat, er ist es auch, der die Geschicke der Völker lenkt. Ich, der Herr, lesen wir da, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Ich bin der Mächtige, der helfende Gott. Und wenn wir das lesen, dann denken wir als Christen vielleicht sofort ans Neue Testament und sagen, ja Mensch, Gott, von der Bibel oder im Neuen Testament ist ja von Jesus die Rede als dem Friedensbringer, als der, der das Friedensreich bringt, der dem Menschen das Augenlicht wiedergibt, als dieser Helfer. Richtig, aber davon spricht Jesaja im Ursprung nicht. Denn dem, den dieses Wort gesagt wird, das ich gerade gelesen habe, dieser Friedensbringer für die Menschen, dem Gott zur Seite steht, den er berufen hat, seinen Auftrag auszuführen, das ist eine geschichtliche Person, nämlich der Perserkönig Kyros. Dieser Perserkönig wird bei Jesaja als Heilsbringer, als Friedensbringer beschrieben. Das kann einen jetzt ein bisschen verwirren, aber wenn wir die Bibel versteht in ihrem Denken, ist das total einleuchtend. Denn Gott ist nicht nur der, die Materie schafft, sondern ist auch der, der in der Geschichte gestaltet, der mit Menschen unterwegs ist. Der, der schafft unentwegt und zwar auch die Geschichte gestaltet. Und zum Verstehen der Bibel insgesamt ist es sehr wichtig zu begreifen, dass in der Bibel deswegen ständig Geschichten erzählt werden, weil Gott darin gewirkt hat. Er ist der, der etwas gestaltet im Werden, im Lebendigen, im Menschen, in den Völkern und sogar sich eben der Könige und der Mächtigen dieser Welt dazu bedient. Ob sie davon wissen oder nicht, ist nicht wichtig, nicht entscheidend. Kyros wird es gesagt, andere haben keine Ahnung davon. Aber Gott ist es eben, der der nicht nur das Materielle schafft, sondern auch die Geschicke gestaltet. Mit anderen Worten, die biblischen Schöpfungsaussagen schauen nach vorne, nicht nur zurück. Sie schauen vor allem nach vorne, auf dem und auf das schauen sie, was Gott wirkt und tut, in der heute und in der Zukunft bewirken wird. Darauf liegt das Interesse. Es ist ein Ineinander von Gott, Mensch, Natur und Geschichte, die die Bibel beschreibt. Und es geht für uns nicht darum, aufzudrösen, wo ist er jetzt und wo ist er nicht. Also das wäre jetzt Memory, das uns ins Nirvana führt. Sondern die Bibel weckt in uns den Glauben, er ist da. Gott wirkt und tut heute etwas und in der Zukunft. Und daraus speist sich die biblische Hoffnung dieser wesentlichen Dimension, nicht nur der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Und weil Gott Geschichte gestaltet und lenkt, deswegen gibt es, nächstes Stichwort, begründete Hoffnung. Hoffnung macht nur Sinn, wenn es einen gibt, der darin handelt, und das ist Gott. Wir beten das ja auch, wir bitten Gott zu gestalten, unser Leben zu führen, zu lenken. Das macht nur Sinn, wenn er da ist, wenn er was tut. Wenn er nach 6 Tagen nicht aufgehört hat. Sonst gibt es überhaupt keine Hoffnung. Und das bringt uns zum vorletzten, nämlich zu der Entgottung der Welt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott. Die Schöpfungstheologie der Bibel bedenkt darin nämlich die Frage nach dem Sinn. Die Frage nach dem Sinn der menschlichen Existenz wird mit der Schöpfung verknüpft. 1. Mose 1, 14 bis 19, auch den Text habe ich euch mitgebracht. Da lesen wir, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden, leuchtende Zeichen, um die Zeiten zu bestimmen. Und dann später, Gott setzt sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah das alles an, es war gut. Und das heißt, Leute, es ist gut. Es ist gut. Da ist einer, wie wir es eben gesungen haben, der die Planeten auf ihre Bahnen schickt und wirft, der die Galaxien bestimmt, die unendlich sind. Und als Menschen, die wir das lesen und hören, fragen wir uns, Mensch, und wer bin ich? Staubkorn in all dem? Und die Bibel antwortet auf diese existenzielle Frage. Die Antwort ist, die Schöpfung ist nicht sakral, sondern profan. Hier geschieht eine radikale Entgottung der Welt. Da ist einer, der die Lichter an das Firmament setzt. Wir merken wieder, irgendwie große Leiter gab es ja wohl nicht. Das ist nicht Sache. Einer, der die Lichter ans Firmament setzt und der ihnen eine Aufgabe zuweist, nämlich ganz funktional Tag und Licht. Licht und Nacht. Nee, Tag und Nacht. Licht, Licht und Dunkel. Dazu sind die da. Ganz funktional, nichts Sakrales. Und warum ist das zu sagen wichtig? Weil die Menschen, die Gott nicht kennen, die den Glauben Alten Testaments des jüdischen Volkes nicht teilen und auch viele Menschen um uns herum diesen Glauben nicht teilen, weil die denken, wo komme ich denn her und wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn meines Lebens? Und dann kommt man auf Gedanken wie, ich schätze, es hat was mit den Sternen zu tun. Und vielleicht, wenn ich lang genug in den Himmel schaue durchs Teleskop, erkenne ich, dass die über mich bestimmen. Oder mir zumindest sagen, was in der Zukunft kommen wird. Ihr merkt, die Themen sind die gleichen, aber die Antwort ist eine, die die Bibel vollkommen ablehnt. Die sagt, das ist doch crazy. Gott hat die Leuchtkörper an den Himmel gestellt, nicht um dir die Wahrheit des Lebens zu erklären oder die Zukunft zu eröffnen, sondern die sind funktional gesetzt. Die haben eine Bedeutung, eine Ordnung, die ganz praktisch ist. Nichts Sakrales, nichts Esoterisches, sondern ganz profan. Dem werden wir jetzt zustimmen und sagen, ja, ist ja interessant, dass die Bibel das Alten Testament so sieht, aber sagt das Neue Testament auch was dazu? Und tatsächlich, derselbe Gedanke wird von Paulus dann im Galaterbrief aufgegriffen, und zwar in dieser Frage, Entgottung der Welt mit Blick auf die Sinnfrage meines Lebens. Und er sagt, nun sage ich, solange der rechtmäßige Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven. Das Thema der Sklaverei wird eröffnet. Und dann geht es weiter. So standen auch wir früher als Unmündige, also als Sklaven, unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Und Mächte dieser Welt sind auch in damaliger Zeit unter anderem die Sterne gewesen, die verehrt wurden. Am Ende lesen wir das dann auch. Wollt ihr euch von Neuem zu Sklaven machen lassen? Meint ihr, ihr müsst auf bestimmte Tage, Monate, Festzeiten, Jahre achten und euch danach richten? Das ist an die Adresse der Juden gesprochen. Und Paulus sagt, nein, es gibt eine Versklavung vielfältiger Art. Und wenn wir diesen Text weiter uns anschauen, wenn es um diesen Sklavendienst geht, um diese Gefangenheit, dann wird dem entgegengesetzt, ihr seid doch nun mündige Söhne und Töchter. Und weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, und der ruft aus, aber, lieber Vater. Die Sinnfrage wird also beantwortet, indem wir auf den Vater verwiesen werden. Und als anbetungswürdig wird alles Geschaffene abgelehnt. Die Sterne sind nicht anbetungswürdig, sondern werden wie Lampen, Lichter und Leuchten von Gott an den Himmel gesetzt. Die damalige Vorstellungswelt war eine völlig andere, und dagegen ist dieser Text pointiert geschrieben und gesetzt. Aber Paulus dehnt diesen Gedanken des Anbetungswürdigen weiter aus, und er sagt, Mensch, wir beten doch vielleicht nicht mehr die Sterne an, aber vielleicht betest du dein eigen Ansehen an. Oder vielleicht betest du die Macht an. Oder das Geld. Vielleicht hat dich Habgier versklavt. Vielleicht das Ringen und Kämpfen um Ruhm. Was auch immer es sei, du sollst ein Befreiter sein. Jetzt merken wir, plötzlich hat die Schöpfungsgeschichte am Anfang, schuf Gott, einen ganz weiten Horizont aufgeschlagen, der in der Bibel an verschiedensten Stellen in unterschiedlichen Zusammenhängen beschrieben wird. Zusammengefasst, wir sollen unsere Erwartungen und Hoffnungen nicht an das Geschaffene verschwenden, sondern, wie es Paulus an anderer Stelle einmal sagt, nach dem schauen, was oben ist, da, wo Christus ist. Auf ihn sollen wir ausgerichtet sein. Die Sterne und Götzen, das Geld und die Macht, dein Ansehen, deine Bildung, deine Familie, all das kann das nicht ersetzen, was deine Sehnsucht nach Sinn fürs Leben an Frage stellt. Die Antwort darauf gibt nur einer, dein Schöpfer. Und das führt uns schließlich zur Anbetung Gottes. Und wir haben dieser Predigt die Anbetung Gottes eben vorangestellt. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. So fing unser Gottesdienst an mit diesem Bibelwort für den heutigen Sonntag. Hoffe auf den Herrn und harre auf ihn. Bleib an ihm, an dem Gott, der uns auf den ersten Seiten der Bibel sich vorstellt und dem, der unser ganzes Leben ausbreitet, wie in einem großen Spannungsbogen in diesem Buch. Und der heute, wie gestern, so auch morgen mit dir sein wird. Halte dich an ihn und verliere dich nicht an irgendetwas Geschaffene. Amen. Wir singen nun ein weiteres Lied oder das Lied, das wir eben schon mal gesungen haben, die weiterführenden Liedstrophen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Ja, gehört auch dazu, der Schatten. Ja, aber ich wünsche euch auch ganz viel Licht an diesem Tag. Denkt vielleicht nochmal über das Gehörte nach, greift es vielleicht auch nochmal in den Hauskreisgruppen auf. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Wir beten auch nach diesem Gottesdienst wieder Gebet an für alle, die ein Anliegen auf dem Herzen haben und sich diesem Schöpfer Gott anvertrauen wollen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, das in Anspruch zu nehmen. Hier vorne sitzen gleich die Helfer zum Gebet und ihr könnt euch mit euren Anliegen gerne an sie wenden. Jetzt bitte ich euch zum Segen noch aufzustehen. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Amen. Der Herr, euer Gott, er segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und er sei uns gnädig. Er führe uns auf unseren Wegen im Heute und im Morgen und bis in alle Ewigkeit. Amen.